Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Aktien für alle, auch für die Rente. Darüber hat Deutschland im vergangenen Jahr ziemlich kontrovers diskutiert. Am Ende ist die Berliner Ampelkoalition gescheitert und das Thema scheint nunmehr Lichtjahre von einer Umsetzung entfernt. Jedenfalls habe ich nicht so wahnsinnig viel im aktuellen Koalitionsvertrag davon gelesen. Ja, dabei wären die Kapitalmärkte ja für eine effiziente Altersvorsorge wirklich sehr, sehr wichtig, wie ein Blick auf die langjährigen Renditen zeigt. Sind wir jetzt also wirklich alle selbst gefordert, um das Potenzial von Aktien als Ergänzung zur Rente zu nutzen? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Und wie der geneigte Zuhörer weiß, setzt du natürlich ganz stark auf Aktien für die Altersvorsorge, auch für deine Familie. Was macht dich denn dabei zu einem derart starken Überzeugungstäter?
Ja, ich beschäftige mich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Thema der Aktie und meine Erfahrung ist, Andreas, langfristig bringen Aktien die höchste Rendite. Das ist übrigens nicht nur meine persönliche Meinung, sondern ist wissenschaftlich belegt und ergibt auch ökonomisch total Sinn. Wenn du in Aktien investierst, dann gehst du ja unternehmerisches Risiko ein und genau das wird auf lange Sicht belohnt, ja, muss sogar belohnt werden, wenn eine Marktwirtschaft auf Dauer funktionieren soll. Deshalb bin ich so überzeugt davon. Für den strategischen Vermögensaufbau gibt's nichts Besseres als Aktien.
Okay, aber ich versuche mich jetzt trotzdem mal wieder als pessimistischer Realist oder realistischer Pessimist, nenn es wie du willst, und versuche ein Stück weit auch eine Gegenposition einzunehmen. Und Karl, da ist es nun mal auch so, dass Aktien fallen können, beispielsweise zwischen den Jahren 2000 und 2010. Da haben wir sogar einen heftigen Crash gesehen. Wer damals kurzfristig an sein Geld ran musste, der hat ja mächtig in die Röhre geguckt und Verluste kassiert. Das kann man doch nicht vom Tisch weisen.
Ja, das stimmt natürlich. Aktien können auch mal kräftig runtergehen. Immerhin beteiligt man sich damit am Risiko von Unternehmen. Und so eine Abschwungphase kann richtig wehtun, da hast du schon recht. Nimm die Finanzkrise 2008, die du erwähnt hast. Da ist selbst ein breit gestreutes Weltportfolio um rund 50% eingebrochen. Allerdings musste man dazu schon zum schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen sein. Trotzdem. Es hat dann 5,5 Jahre gedauert, bis man wieder auf dem Einstandsniveau war. Keine Ewigkeit, aber natürlich auch keine Kleinigkeit. Das war aber auch schon eine extreme Situation damals. In vielen anderen Krisen waren die Verluste geringer und wurden oft viel schneller ausgeglichen. In der Corona-Krise zum Beispiel hat sich der Markt innerhalb von wenigen Monaten erholt. Aber das ist vielleicht ein Beispiel für das andere Extrem. Im Prinzip ist es aber ganz sinnvoll, sich gedanklich auch mal mit Extremszenarien zu beschäftigen. Denn letztlich muss man im Ernstfall auch in der Lage sein, sie durchzustehen.
Ja, aber es ist ja genau mein Punkt, Karl. Der Aktiensparer geht doch in so einem Szenario baden.
Nicht unbedingt, Andreas. Letztlich erholen sich Märkte immer wieder. Dass es Verlustphasen gibt, ja sogar geben muss, spricht nicht gegen Aktien. Denn letztlich sind die überragenden Renditechancen, die es trotz aller Einbrüche langfristig gibt, der entscheidende Erfolgsfaktor. Wir reden hier über durchschnittlich 8% pro Jahr, vorausgesetzt man streut global und vernünftig. Und nochmal zu den Risiken. Je länger man investiert, desto mehr glätten sich Schwankungen. Wenn du 20 Jahre dabei bist, kannst du mit deutlich mehr Sicherheit von Werten um die 8% ausgehen als bei 5 Jahren. Selbst extreme Einbrüche wie 2008 relativieren sich über lange Zeiträume. Der Anlagehorizont ist also ganz entscheidend. Ein echtes Problem hast du nur, wenn du falsch planst, wenn man plötzlich ans Geld muss, mitten im Crash, das ist der GAU. Dann ist aber schon bei der Planung im Vorfeld einiges schiefgelaufen. Denn ein Liquiditätsbedarf, aufgrund dessen man seine Aktien zur Unzeit verkaufen muss, das darf einfach nicht passieren. Entweder wurde die Anlagedauer falsch eingeschätzt oder die Aktienquote zu hoch angesetzt. Wer immer wieder überraschend Liquidität braucht, darf nicht komplett auf Aktien setzen.
Okay, halten wir also fest, du bist und bleibst ein Fan von Aktien für die Altersvorsorge und Dellen oder auch Einbrüche wie zu Anfang dieses Jahrhunderts werden am Ende auch wieder wettgemacht. Mindestens 20 Jahre sollte man dabei sein, das habe ich rausgehört. Bist du jetzt damit mit ja, dieser Theorie und auch mit dem Bezug zu unserem Thema heute automatisch ein Fan der Aktienrente? Ja, und kannst du uns vielleicht bei dieser Gelegenheit gleich nochmal erklären, worum es da überhaupt geht, Karl?
Die Aktienrente ist im Grunde eine staatlich geförderte Variante des Aktiensparens. Und genau sowas brauchen wir endlich auch in Deutschland. Die gesetzliche Rente wird nicht reichen, das ist völlig klar. Wir brauchen unbedingt eine funktionierende zusätzliche Säule. Das, was in der Hinsicht bisher gemacht wurde, ich rede von Riester-Sparen, ist gescheitert, weil das Ganze völlig falsch konzipiert war. Unsere Gesellschaft altert. Es gibt immer weniger Einzahler, aber immer mehr Rentner. Deshalb können wir es uns nicht mehr leisten, in unserem Rentensystem auf die wichtigste Renditequelle überhaupt, den Aktienmarkt, einfach zu verzichten. Das Problem ist nur, die Deutschen sind Aktienmuffel. Deshalb finde ich es sinnvoll, das Ganze steuerlich zu fördern, damit auch wirklich die breite Bevölkerung davon profitiert.
Es scheint jedoch so, als sei die Aktienrente für uns Deutsche erst einmal tot. Zumindest habe ich lange nichts mehr dazu von der Politik gehört. Dabei zeigen doch andere Länder, dass es durchaus funktionieren kann, zum Beispiel Schweden. Erklär uns bitte, Karl, wie klappt das dort?
In Schweden ist das tatsächlich clever gelöst. Dort fließt ein Teil der Rentenbeiträge seit über 20 Jahren direkt in den Kapitalmarkt. Der Beitragssatz ist ähnlich wie bei uns, 18,5%, aber 16% landen im Umlagesystem und die restlichen 2,5% gehen in einen Kapitalstock. Man kann dann wählen, ob man den staatlichen AP7-Fonds nimmt oder einen privaten Aktienfonds. Der AP7 ist extrem günstig, kostet nur 0,05% im Jahr und wird ab dem 55. Lebensjahr langsam in Anleihen umgeschichtet. Das Ganze läuft also seit Jahrzehnten und das mit Erfolg.
Wow, das klingt wirklich smart und bei den Kosten liegt man ja sogar noch unter den ETFs. Deshalb mach's doch mal konkret für uns. Was kann denn der durchschnittliche Schwede zum Beginn seiner Rente von dem geschilderten Modell erwarten? Lässt sich das vielleicht sogar in Euro und Cent ausrechnen und beziffern?
Also die durchschnittliche Rente in Schweden liegt aktuell bei etwa 1.850 Euro brutto im Monat. Bei uns so um die 1.500 Euro. Davon kommen etwa 70% aus dem Umlagesystem, rund 25% aus Betriebsrenten. Die gibt es dort übrigens für fast 90% der Beschäftigten und etwa 5% aus der Aktienrente. Seit über 20 Jahren fließt in Schweden also regelmäßig Geld in den Kapitalmarkt und zwar mit durchschnittlich 8,5% Rendite nach Kosten. Dass der Aktienanteil an den Rentenzahlungen trotzdem erst 5% ausmacht, zeigt, dass eine Aktiendeckung nicht über Nacht zu höheren Rentenzahlungen führen kann. Hierzu muss erst ein großer Kapitalstock aufgebaut werden und das dauert Jahrzehnte, aber man muss halt auch mal anfangen damit.
Oh ja, irgendwann muss man damit anfangen. Und es gibt darüber hinaus ja auch Länder, die eine Aktienrente oder etwas Ähnliches für ihre Bürgerinnen und Bürger haben. Also noch viel mehr Länder als die Schweden. Welche sind das?
Sehr viele sogar, Andreas. Deutschland ist da echt im Verzug. Das interessanteste Modell gibt es in Großbritannien. Da gibt es den ISA, das steht für Individual Saving Account. Das ist eine steuerfreie Möglichkeit, Geld anzulegen, und zwar bis 20.000 Pfund pro Jahr. Keine Steuern auf Gewinne oder Dividenden, also sehr attraktiv, auch wenn es keine klassische Rentenförderung ist. Dazu gibt es vor allem auch für die Jungen die Lifetime ISA mit 25% staatlichem Bonus auf bis zu 4.000 Pfund pro Jahr. Allerdings sind mit dieser Förderung auch gewisse Einschränkungen verbunden, was die Verwendung des Vermögens betrifft, denn das Ganze ist natürlich schon speziell für die Altersvorsorge gedacht. In den USA ist das Aktienthema sogar noch stärker verankert. Dort läuft viel über, ich sag's mal in Deutsch, den 401k-Plan oder die sogenannten Individual Retirement Accounts. Beide sind steuerlich geförderte Modelle für die Altersvorsorge mit breiten Anlagemöglichkeiten, vor allem Aktien. Teilweise gibt es sogar Zuschüsse vom Staat oder vom Arbeitgeber.
Ja Mensch, das ist ja wirklich was sich unsere Regierung mal genauer angucken sollte. Klingt wirklich interessant und schön, dass du uns mit auf die Reise dorthin genommen hast. Das waren jetzt doch einige Vorteile einer Aktienrente, sowohl hier aus deutscher Sicht als auch aus ausländischer Sicht. Aber gibt es dann auch Nachteile oder Risiken?
Das Konzept selbst hat eigentlich keine Nachteile. Wenn Probleme entstehen, dann liegt es an einer falschen Umsetzung. Riester zum Beispiel ist nicht etwa gescheitert, weil der Aktienmarkt nicht geliefert hätte, sondern daran, dass man nicht verhindert hat, dass in die absolut teuersten Finanzprodukte investiert wurde. Und das hat dazu geführt, dass die schönen Aktienmarktrenditen plus die Förderbeiträge in den Taschen der Finanzindustrie gelandet sind. Wenn man aber dafür sorgt, dass wirklich richtig investiert wird, also breit gestreut, günstig, langfristig, dann ist die Aktienrente jeder anderen Lösung überlegen. Die Erträge kommen aber erst mit der Zeit und die demografischen Probleme haben wir schon jetzt beziehungsweise in den nächsten 10 Jahren, wenn die sogenannten Babyboomer, die um 1965 rumgeborenen, in Rente gehen. Dieses spezielle und relativ kurzfristige Problem löst auch eine staatliche Aktienrente nicht. Da darf man sich nichts vormachen.
Für alle Deutschen, die nicht länger auf eine offizielle Aktienrente warten wollen, Karl, lässt sich denn, ja, sagen wir mal, was Vergleichbares, was Ähnliches mit einem eigenen Portfolio nachbauen? Und wenn ja, wie geht das?
Ja, das kann man und sollte man auch. Am besten mit einem ETF-Sparplan. Bei uns zum Beispiel kannst du das schon mit 25 Euro im Monat machen. Du hast zwar noch keine Förderung, aber alle anderen Vorteile. Bequem, flexibel, renditestark. Aber man muss es auch richtig machen. Ein ETF reicht nicht. Es braucht ein globales Portfolio. Und das muss so strukturiert sein, dass man auch Krisen durchstehen kann. Wer eine zu hohe Aktienquote hat und nachts nicht mehr schlafen kann, wird im Ernstfall panisch verkaufen. Und das ist das Falscheste, was man machen kann und kostet letztlich Rendite. Die Strategie muss also unbedingt zur eigenen Risikotragfähigkeit passen. Und wenn wir dann endlich auch in Deutschland mal ein vernünftiges, gefördertes Aktiensparen haben, kann der Plan ja übertragen werden.
Viele haben so runde Summen als Sparziel im Kopf und ich sag's mir ein bisschen Augenzwinkern. Der eine oder andere sagt sich, Mensch, schaffe ich es vielleicht im Alter Millionär zu werden? Weiß man natürlich nicht, kommt drauf an. Und daher die Frage, Karl, welche Ansparsumme braucht's denn mindestens pro Monat? Ich will es jetzt so formulieren, damit man mit 67 ein ordentliches Sümmchen beisammen hat.
Naja, das hängt natürlich davon ab, was du unter ordentlichen Sümmchen verstehst. Aber lass uns mal einfach das an zwei Beispielen durchgehen. Gehen wir mal von 7% Rendite pro Jahr aus. Beispiel 1, du bist 20 und wirst mit 67 rund 300.000 Euro haben. Da sparst du also 47 Jahre an, dann reichen etwa nur 70 Euro im Monat, um auf 300.000 Euro zu kommen. Beispiel 2, du fängst erst mit 40 an, sparst also nur 27 Jahre. Dann brauchst du schon rund 320 Euro monatlich. Das zeigt, wie wichtig es ist, möglichst früh anzufangen, sodass sich der Zinseszinseffekt so richtig entfalten kann. Und wenn man noch bedenkt, dass man mit einem Sparplan in Krisenzeiten günstiger einkauft, also mehr Anteile bekommt, dann hilft einem das vielleicht sogar dabei, ihn auch in Krisenzeiten weiterlaufen zu lassen, was man unbedingt machen sollte. Übrigens, wer raucht, gibt im Monat schnell mal 140 Euro aus. Das wären nach 47 Jahren über 600.000 Euro immerhin.
Ja, und das im Umkehrschluss könnte man sagen, wer mit dem Rauchen aufhört, wird im Zweifel älter und am Ende sogar Millionär sein, ne?
Richtig.
Das könnte man doch fast schaffen, ja. Und wie würdest du jetzt all diejenigen von einem solchen Weg überzeugen, die der Meinung sind, Aktien seien nur etwas für Reiche? Denn diesen Vorwurf, diesen Kritikpunkt gibt es ja immer wieder.
Das ist ein uraltes Vorurteil, Andreas, mittlerweile aber völlig überholt. Früher mag das mal so gewesen sein, aber spätestens seit es ETFs gibt, stimmt das wirklich nicht mehr. Der Aktienmarkt behandelt alle gleich, ob du 50 Euro, 5.000 oder 500.000 Euro investierst. Die Rendite ist für alle dieselbe und die kann mit einer vernünftigen Strategie von jeder und jedem eingefahren werden. Und dazu muss man kein Profi sein. Ein paar Grundregeln zu beachten reichen. Breit streuen, durchhalten, nicht spekulieren. Weil ich das für so wichtig halte, habe ich dazu übrigens ein Buch geschrieben. Du kennst es ja, Geld im Glück.
Ja, soll ich dir noch ein paar Fragen dazu stellen? Nö,
nein.
Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem anderen Thema. Schauen nach vorn. Da gibt es durchaus auch ein paar spannende alternative Vorschläge zur Aktienrente. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört, ein bisschen recherchiert. Zum Beispiel eine Art Startkapital für jedes neugeborene Kind, das dann an den Kapitalmärkten eben angelegt werden kann. Was hältst du von diesem Ansatz?
Ja, das Thema steht im Koalitionsvertrag und nennt sich Frühstarterrente. Und die Grundidee finde ich wirklich super. Vielleicht weckt das ja bei den Jungen ja wirklich die Lust zum Sparen, wenn sie vom Staat eine Art Grundstock bekommen. Was ist geplant? Jedes Kind bekommt ab dem 6. Lebensjahr monatlich 10 Euro auf ein Vorsorgedepot bis zum 18. Geburtstag. Danach kann privat weiter eingezahlt werden. Start soll 2026 sein, also schon in Kürze. Aber da habe ich meine Zweifel, weil wesentliche Details noch nicht geklärt sind. Beispielsweise, wie genau besteuert wird. Und dann gibt es durchaus auch Kritikpunkte. Warum kann man erst ab 18 privat weiter und zuzahlen? Da ließe sich doch viel mehr machen, etwa mit kleinen Zuschüssen von Eltern oder Großeltern. Und dann gibt es wieder keine Qualitätsstandards. Wenn die nicht noch kommen, ist absehbar, dass genau wie bei Riester wieder nur die teuersten und am höchsten verprovisionierten Produkte ins Spiel kommen, wie aktive Fonds oder Versicherungen, und das Ganze dann kaputt machen. Da muss unbedingt noch nachgebessert werden.
Also, deine Mission ist ja bekanntlich, die Deutschen zu besseren Anlegern zu machen. Das hast du ja auch im vorhin zitierten Buch auch mehrfach nochmal formuliert in verschiedenen Aspekten. Hast du da eventuell noch eine ganz eigene, vielleicht unorthodoxe Idee, wie unser Thema Aktien für alle nachhaltig gelingen kann?
Ja, so richtig eine originelle Idee habe ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass wenn man vor allem die wirklich Jungen gewinnen will, dass das geförderte Aktiensparen unbedingt einfach und vor allem digital möglich sein muss. Wie wichtig das ist, belegen die Vielzahl an Sparplänen, die vor allem von den Jungen bei den Fintechs eingerichtet werden. An dieser Bereitschaft muss man anknüpfen und nicht Frust durch übermäßige Komplexität erzeugen. Und dann könnte man speziell bei den älteren Herrschaften ja ruhig mal ans Gewissen appellieren, sodass sie auch privat mehr für die Jüngeren tun, einen Sparplan für die Enkel einrichten zum Beispiel. Denn die junge Generation wird von der Politik wirklich benachteiligt, sei es bei der Rente oder durch zukünftige Schulden.
Also halten wir nochmal fest, je früher mit dem Sparen anfangen oder Aktien investieren, desto besser regelmäßig ansparen und dann vor allen Dingen auch in Krisenzeiten mithilfe von Sparplänen ein schönes Vermögen aufbauen und am Ende des Tages vielleicht sogar mit dem Rauchen aufhören, sofern man je damit angefangen hat, und das gesparte Geld auch in Aktien investieren. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Karl-Matteo Schmidt für diesen Podcast. Wer von Ihnen vielleicht noch etwas mehr in das Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir die Folge 181. Langfristig Geld anlegen. Wie kann man an der Börse aus 50 Euro 390.000 Euro machen? Hören Sie einfach mal rein, haben wir noch mal ein paar spannende Zahlen. Und für heute sagen wir dann, ja, herzlichen Dank fürs Lauschen, gepaart mit dem Hinweis, Fragen zu stellen, podcast@quirinprivatbank.de zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, die Ihnen wichtig sind, die wir hier vielleicht auch mal ausführlicher besprechen wollen. Sie können weitere Infos nachlesen und recherchieren unter www.quirinprivatbank.de. Und selbstverständlich können Sie uns weiterempfehlen, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matteo Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept, Markt, Meinung, Zinsen, investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.